Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kennen Sie Hilding Köhler, der von der Köhler-Kurve oder auch von der Köhler-Theorie, die hinter dieser Kurve steckt? Hilding Köhler war schwedischer Meteorologe. Und seine Arbeiten zur Physik der Wolken haben den Grundstein dafür gelegt, diese flüchtigen Gebilde zu verstehen. Gut 100 Jahre ist das her, aber Wolken geben trotzdem noch immer Rätsel auf. Ein spezielles Observatorium in Thüringen verheißt hier nun neue Erkenntnisse. Und dieses Observatorium, das stellen wir heute vor. Außerdem geht es in einem kleinen Schwerpunkt um wertvolle Rohstoffe für unseren Kontinent. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Ja, Europa ist in einer misslichen Lage. Es möchte die Energiewende vorantreiben, muss aber viele Rohstoffe dafür importieren. Metalle der seltenen Erden zum Beispiel, für starke Permanentmagnete in Windenergieanlagen und in Antrieben von E-Autos. Doch damit sind wir Ausfuhrbeschränkungen, Zöllen und unkalkulierbaren Preissprüngen ausgeliefert. Gäbe es da nicht vielleicht noch einen anderen Weg, indem man die Rohstoffe wiedergewinnt durch Recycling, auch durch Recycling von Abfallströmen, die bisher noch nicht dafür genutzt wurden. Ein aktueller Bericht sieht hier ein großes Potenzial für Europa. Volker Mrasek berichtet.
Europa könnte im Jahr 2050 rund die Hälfte seines Bedarfs an kritischen Rohstoffen decken, indem es das Recycling weiter hochfährt und auf Abfälle ausdehnt, die bisher nicht genutzt werden. Das ist das Ergebnis vierjähriger Forschung und Recherchen im EU-Projekt Futuram. Mit dem Abschlussbericht liegt jetzt ein umfangreiches Kataster für über 40 Rohstoffe in 7 verschiedenen Abfallströmen vor, darunter Bauschutt, Abraumhalden und Schlacken aus Industrieprozessen. Einer der Hauptautoren des Berichtes ist Pascal Leroy, Generaldirektor eines internationalen Interessenverbandes der Verwerter von Elektroschrott mit Sitz in Brüssel.
Zum ersten Mal wird die urbane Rohstoffmine, so nennen wir sie, zum ersten Mal wird sie hier vollständig für einen ganzen Kontinent beschrieben. Investoren in Europa werden dadurch auf neue Möglichkeiten für das Recycling aufmerksam. Niederländische Mitglieder meines Verbandes haben sich das neue Kataster schon angeschaut. Sie sagen, es sei eine Schatztruhe.
Welche kritischen Rohstoffe in E-Schrott, ausgedienten Batterien und Altautos stecken, sei bereits untersucht worden, sagt Kees Baldé, belgischer Chemiker und wissenschaftlicher Koordinator des Futuram-Projektes.
Wir haben das Spektrum der Abfälle jetzt erweitert, auf Windturbinen, Bergbauhalden, Bauschutt und auf Schlacken und Aschen, wie sie zum Beispiel bei der Müllverbrennung anfallen oder bei der Stahlerzeugung. Diese Abfallströme sind eine wichtige Quelle für sekundäre Rohstoffe, die wir bisher nicht anzapfen.
Einige Beispiele aus dem Bericht. Nickel und Kobalt ließen sich gut aus den Kathoden ausgedienter Batterien zurückgewinnen. Mangan, Titan, Phosphat und selten Erdmetalle aus alten Bergbauhalden in Skandinavien und Tschechien und Vanadium aus den Schlacken von Stahlwerken. Nur geschieht das noch nicht oder nur spärlich. Daher auch das Ergebnis des Berichtes.
Bei fast allen Rohstoffen gehen bedeutende Anteile mit Abfällen verloren. Das gilt selbst für Basismetalle wie Kupfer und Aluminium, trotz ihrer heute schon hohen Recyclingraten. Oder nehmen Sie Elektro- und Elektronikschrott. In Europa werden 56% davon fachgerecht wiederverwertet. Das bedeutet aber auch, fast die Hälfte wird es nicht. Die Geräte landen im Hausmüll, werden nach Afrika exportiert oder mit anderen Metallabfällen vermischt und gehen so schlichtweg verloren.
Das neue urbane Rohstoffkataster soll dazu beitragen, dass bald mehr von den kritischen Metallen und Mineralen in Europa wiederverwertet wird. 4 bis fast 6 Millionen Tonnen Sekundärrohstoffe. So viel könnte im Jahr 2050 aus dem Recycling kommen, steht im Report. Heute seien es erst 1,4 Millionen Tonnen. Die Zahlen gelten für die EU und 4 weitere Länder: Norwegen, Island, Großbritannien und die Schweiz.
Es sind alle nur erdenklichen Daten über kritische Rohstoffe in unseren Abfallströmen, die man im Kataster findet. Wo kommt was vor Und in welchen Mengen? Wann fällt es an? Und in welchen Ländern? Und lässt sich der Rohstoff zurückgewinnen?
Eine stärkere Selbstversorgung mit kritischen Rohstoffen hat allerdings ihren Preis. Neue Recyclinganlagen und Technologien erforderten hohe Investitionen, gibt Pascal Leroy zu bedenken.
Die Europäische Union hat ein neues Zentrum für kritische Rohstoffe eingerichtet, mit einem Etat von 3 Milliarden Euro. Wir wollen jetzt klären, ob Gelder daraus auch in die urbane Rohstoffmine fließen können, in neue Technologien und eine bessere Infrastruktur für das Recycling.
Der belgische Ökonom glaubt aber kaum, dass 3 Milliarden Euro aus Brüssels Fördertöpfen reichen. Leroy verweist auf die USA. Dort stecke der Staat mehr als 10 Milliarden US-Dollar in die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe.
Volker Mrazek war das über Europas Recyclingpotenzial für kritische Rohstoffe. Ja, und mit sehr wertvollen Rohstoffen geht es gleich weiter. Die EU-Agrarminister haben gestern über den Düngemittelaktionsplan der EU-Kommission beraten. Das Problem ist ja, durch die Blockade der Straße von Hormus ist das Angebot drastisch verknappt worden und die Preise sind dementsprechend in die Höhe getrieben worden. Der Rat der EU hatte schon am Freitag beschlossen, dass Zölle auf stickstoffbasierte Dünger nun zeitweise ausgesetzt werden sollen. Und die EU-Kommission hat Pläne vorgelegt, um Landwirten finanziell zu helfen und um die Herstellung von Düngemitteln innerhalb der EU zu stärken. Aber geht das so einfach? Das habe ich nachgefragt bei Dr. Richard Fuchs. Er forscht am Karlsruher Institut für Technologie am KIT Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen. Herr Dr. Fuchs, wie dramatisch ist denn aus Ihrer Sicht die Lage bei der Düngemittelknappheit im Moment?
Also ich würde sagen, die Lage ist aktuell akut. Also es muss gehandelt werden. Ich denke, die EU hat erste wichtige Schritte zur Soforthilfe eingeleitet. Allerdings, wenn die Situation sich mit der Blockade länger hinzieht in der Straße von Hormus, kann es auch zu langfristigeren Schäden der Lieferketten kommen, die durchaus bedeutenden Einfluss global auf die Nahrungsmittelproduktion haben oder auf die Düngemittelverfügbarkeit. Kurz zur Einordnung, ungefähr ein Viertel aller seegehandelten Düngemittel werden über die Straße von Hormus gehandelt. Und insgesamt global heißt das, wenn die Straße länger zubleibt, dass wir 8% weniger Düngemittel zur Verfügung haben. Das klingt erstmal nicht viel, kann sich aber auf die globale Nahrungsmittelproduktion enorm auswirken. Und da sprechen wir durchaus von mehreren 100 Millionen Tonnen, die langfristig fehlen könnten, sollte sich das Ganze über mehrere Monate oder Jahre hinweg hinziehen.
Also 25% ungefähr der international gehandelten Düngemittelprodukte werden über diesen Seeweg transportiert. Wieso kommt denn überhaupt so viel Düngemittel über diesen Weg zu uns bzw. in die Welt?
Es liegt daran, wie es produziert wird. Der künstliche Dünger wird heutzutage mit fossilen Wasserstoffquellen, also aus der Erdgasproduktion, gewonnen und dann mit Stickstoff zusammen zur Ammoniak, also der Basis für den künstlichen Dünger, hergenommen. Und wenn die Quellen, also die fossilen Quellen, die Erdgaslieferanten wegfallen, dann kann Düngemittel nicht hergestellt werden. Und das führt zu einer Verknappung und dann auch zu einem drastischen Anstieg der Preise.
Welche Folgen könnte der Mangel denn haben? Schauen wir erstmal zu uns auf Europa.
Ja, vorrangig merken wir das eigentlich ziemlich sofort im Preis. Also wir haben jetzt seit Ausbruch des Krieges ungefähr einen Preisanstieg in der EU bei Düngemitteln von ungefähr 30-33%. Das wird sich dann später bei uns an den Preisen im Supermarkt bemerkbar machen. Die Preise werden ansteigen. Es kann aber eben halt auch sein, dass bestimmte Länder, die diese Preise nicht zahlen können oder nicht die Verfügbarkeit dazu haben, in dem Bieterwettstreit um die Düngemittelzugang zu bieten, dass das für die einfach unerschwinglich wird. Und das heißt, es sind häufig die am wenigsten entwickelten Länder, häufig Konfliktregionen, die gar keinen Zugang mehr zu Düngemitteln haben. Und da kann das natürlich dramatische Auswirkungen haben.
Jetzt möchte ja die EU die europäischen Kapazitäten stärken. Also das könnte ja bedeuten, dass wir hier eben solche Anlagen aufbauen, die Sie erwähnt haben, zur Ammoniaksynthese, aus denen dann weitere Bestandteile des Düngers hergestellt werden. Das ist aber, wie Sie ja schon sagten, sehr energieintensiv. Man braucht Wasserstoff dafür. Ist das denn in Europa überhaupt realistisch?
Naja, unsere Erdgasvorkommen sind begrenzt. Also der größte Erdgasproduzent oder Düngemittelproduzent auf Erdgasbasis ist die Firma Yara in Norwegen. Die hat die Produktion schon mal im Ukraine-Krieg ausgesetzt, weil bestimmte Grundstoffe gefehlt haben, eben halt das Erdgas. Und ich denke, daran wird sich nichts ändern. Man kann natürlich gucken, das Erdgas zu ersetzen durch erneuerbare Wasserstoffquellen, durch grünen Wasserstoff. Die Verfahren sind auch bekannt, die werden sich überwiegend durch erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windenergie speisen lassen. Aber da ist Europa noch Jahre hinterher in der Skalierung, sodass wir in den nächsten Jahren keinen nennenswerten Beitrag dazu haben werden, wenn die Produktion nicht massiv ausgebaut wird.
Also man könnte Wasserstoff erzeugen durch Elektrolyse mithilfe von erneuerbaren Energiequellen.
Genau.
Aber welche anderen Möglichkeiten in Europa sehen Sie denn noch? Also in der Landwirtschaft, da fällt ja auch eine ganze Menge an Gülle an, die ja teilweise auch zurzeit schon zum Düngen benutzt wird.
Das ist richtig, da haben wir durchaus einen Überschuss. Das Problem ist nur, dass es in Regionen anfällt, die häufig durch Viehzucht und Weidewirtschaft geprägt sind und nicht unbedingt da anfällt, wo sie gebraucht werden, zum Beispiel für normale Feldfrüchte. Und dieser Transport, der ist einfach von den Kapazitäten beschränkt. Was man allerdings machen könnte, wäre nicht in der Produktion irgendwie hoch zu skalieren, sondern am Verbrauch etwas zu regeln, dass wir insgesamt weniger Düngemittel verbrauchen. Ich denke, da ist ein ganz großer Hebel. Da gibt es viele Länder, auch global gesehen, die Vorreiter sind in Europa. Man möchte es nicht glauben, aber durchaus Dänemark, Österreich, Deutschland gehören zu den Ländern, die Düngemittel am effektivsten ausbringen, auch wenn die Raten noch hoch sind. Im globalen Vergleich sind sie durchaus Vorreiter, aber es gibt natürlich noch Spielraum nach unten.
Effizienter heißt auch bedarfsgerecht zu düngen, also nur dort zu düngen, wo diese Mittel tatsächlich auch gebraucht werden. Wie funktioniert das denn genau?
Es gibt verschiedene Methoden. Das hat einerseits damit was zu tun, wann man ausbringt, also so, dass wenig möglichst ausgewaschen wird. Das heißt aber auch, die Menge muss insgesamt pro Feld besser dosiert werden. Aber es gibt auch punktuelle Methoden, wo wirklich auch durch Fernerkundungsdaten oder Luftbilddaten gesehen wird, welche Pflanzen Nährstoffmangel haben, wo punktuell dort ausgetragen werden kann, wo die Pflanze Nährstoffe benötigt. Und ich denke, da liegt ein ganz großer Hebel, dass wir einfach dosierter, gezielter und mittels weiterer Technologien gestützt Düngemittel ausbringen können, um so insgesamt den Verbrauch zu sparen.
Und solche Maßnahmen ließen sich schneller umsetzen als zum Beispiel technologische Lösungen wie ein Hochfahren der Haber-Bosch-Ammoniak-Synthese oder eben das Extrahieren von Stickstoff oder Phosphaten aus Gülle.
Ich denke auf jeden Fall. Natürlich bedarf das natürlich immer eines Investments von einem landwirtschaftlichen Betrieb in diese Technologien. Die sind nicht gratis verfügbar und brauchen bestimmte Grundgeräte, die nicht günstig sind. Aber ich denke, dass mit einer bestimmten Förderung sicherlich sowas angeregt werden kann. Und das geht relativ schnell. Die Technologien sind da und die sind operationell. Und ich denke, da ist auf jeden Fall ein großer Hebel.
Sagt Richard Fuchs vom KIT über die aktuelle Knappheit an Kunstdünger. In Thüringen am Rennsteig entsteht gerade ein Wolkenobservatorium. Das untersucht echte Wolken, die am Bergkamm dort hängen bleiben, also in freier Natur unter Realbedingungen. Dabei blicken die Fachleute gleich dreimal in die Wolke hinein, vor dem Gipfel, auf dem Gipfel und dahinter. Damit soll unter anderem geklärt werden, wie sich die winzigen Partikel verändern, aus denen die Wolke besteht. Das ist Grundlagenforschung, aber trotzdem wichtig für Wettermodelle. In Kürze dürften die Messungen nun beginnen. Annegret Faber hat sich auf einen Routinebesuch mit dem Projektleiter begeben.
Uwe Käfer fährt mit einem weißen Caddy eine asphaltierte Bergstraße hinauf. Ziel des Atmosphärenchemikers ist die Siedlung Schmücke auf 917 Metern Höhe. Dieser Bergkamm ist ca. 200 Tage im Jahr in eine Wolke gehüllt. So auch heute.
Ja, es wird immer dichter. Ein paar Höhenmeter haben wir noch. Wir sind gerade an 900 vorbeigefahren.
Die Siedlung Schmücke liegt direkt am Rennsteig. Wandernde und Langlaufskier gehören hier zum Landschaftsbild wie Tannen zum Thüringer Wald.
Was da hier ist, steht schön in Wolke.
Auf einem asphaltierten Platz ragt ein grauer Metallturm auf. 20 Meter ist er hoch.
Oben diese begehbare Dachplattform.
Dort werden wir Wolkenwassersammler aufstellen und digitell High-Volume-Sampler, um Partikel auf Filtern zu sammeln. Und wir haben dort auch große Lufteinlässe, dass sie auch ganze Wolkentröpfchen einsaugen können.
Uwe Käfer scheint es kaum erwarten zu können, dass es mit den Messungen endlich losgeht. Der Turm ist das Herzstück des Wolkenobservatoriums und das soll flankiert werden von zwei ebenso modernen Messanlagen unten im Tal.
Also die Luft kommt ja von Goldlauter, Südwest, sie kommt also von hier, Goldlauter ist dort unten.
Er zeigt Richtung Westen zum Tannenwald. Wenn man da drüber schauen könnte, sehe man am Fuß des Berges vielleicht schon im Sommer zwei große grüne Metallcontainer. Dort sollen Teilchen aus der Atmosphäre geholt und analysiert werden, bevor sie den Berg hochsteigen und Wassermoleküle einfangen. Auf dem Turm werden die Wassertröpfchen dann direkt aus der Wolke herausgefischt.
Und dadurch, dass wir so hoch sind, sind wir quasi auch mitten in der Wolke.
Danach ziehen die Aerosole, die auch Wolkenkondensationskeime genannt werden, weiter ins Tal. Die Luft wird wieder wärmer und das Wasser an ihnen verdunstet. Dabei verändern sich die Partikel. Wie wird in der dritten Station auf der anderen Seite des Berges gemessen? Sie ist schon fertig und liefert seit Sommer 2025 Daten. Uwe Käfer steigt in den Caddy und fährt bergabwärts nach Gehlberg.
So, das sieht gut aus. Wir haben sozusagen hier, sind wir genau unter der Wolke und wenn man da hochguckt, da ist Richtung Schmücke.
Zwei grüne Container sind hier am Fuß des Berges übereinander gestapelt und stehen direkt neben der Landstraße. Der untere dient vor allem als Lager und Arbeitsraum.
Da steht hier der Kompressor, der versorgt uns mit Druckluft und die Vakuumpumpe. Die erzeugt die Flüsse, die wir oben brauchen, um die Luft einzusaugen zum Beispiel.
Im oberen Container sind die Messanlagen untergebracht und da wird es kompliziert.
Normalerweise messen wir hier Ozon, Schwefeldioxid, Kohlenstoffmonoxid und Stickoxide. Das da hier ist ein Kondensationskernzähler. Dann läuft hier drüben ein Ethanometer, das bestimmt im Prinzip den Rußgehalt. Dann ein Partikelgrößenspektrometer, das bestimmt die Größenverteilung. Der Partikel
von 10 bis 800 Nanometern kann Uwe Käfer hier messen.
Das da ist das Kernstück unserer chemischen Messungen. Das ist ein Online-Massenspektrometer.
Er wendet sich einem grauen Kasten mit Monitor zu. Alle 10 Minuten wird damit die chemische Zusammensetzung der Partikel gemessen. Die unterschiedlichen Stoffe werden auf dem Bildschirm farblich abgebildet.
Die grüne Kurve gibt die organischen Partikel. Blau ist Nitrat, rot ist Sulfat, gelb ist Ammonium. Und Magenta ist Chlorid.
Die einzelnen Partikel können hier allerdings nicht bestimmt werden, nur der Durchschnitt. Die Datenmenge wäre viel zu groß. Das sei nur bei kurzzeitigen Messkampagnen möglich. Diese Anlage habe ihre Stärke in der Langzeitmessung, sagt Hartmut Hermann. Er leitet am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig die Abteilung Chemie der Atmosphäre. Er sagt, beim Thema Atmosphäre und wie Partikel sich in Wolken verändern, gibt es noch viele offene Fragen. Eines deutet sich aber jetzt schon ab. Die Sulfatmenge in der Luft ist nach der Wolke größer als vor der Wolke.
Wenn wir jetzt auf der Schmücke rauskriegen, Aerosolpartikel enthalten nach einer Wolkenprozessierung mehr Sulfat, dann können wir das in das Modell einbauen und in der Zukunft haben wir ein besseres Luftqualitätsmodell für Europa.
Auch Wettermodelle könnten besser werden, denn die haben lange Zeit gar keine Partikel einbezogen. 15 Jahre lang sollen Daten aus Thüringen fließen. Alle 10 Minuten, jeden Tag, jede Woche, die immer gleichen Messungen. Eine große Chance für die Atmosphärenforschung, sagt Projektleiter Uwe Käfer, der endlich auch den Turm auf der Bergspitze mit Technik bestücken möchte.
Ich hoffe, dass sobald es ein bisschen wärmer wird, dass das Fundament gegossen werden kann und dann kommen die Container und wir können die Messgeräte reinstellen.
Anfang August sollen hier alle 3 Stationen fertig sein und die Langzeitmessungen können beginnen.
Das Schmücke Wolkenobservatorium in Thüringen nimmt demnächst seinen Betrieb auf. Annegret Faber hat es schon mal für uns vorab besucht. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Ein internationales Forschungsnetzwerk hat den bislang größten Katalog von Gravitationswellen veröffentlicht. Wie die Betreiber der Detektoren LIGO, Virgo und Kagra mitteilten, wurden zwischen April 2024 und Ende Januar 2025 insgesamt 161 neue Gravitationswellensignale registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Nachweise auf 390. Gravitationswellen sind unsichtbare Verzerrungen der Raumzeit, die ihren Ursprung tief im Weltraum haben. Sie entstehen beispielsweise, wenn schwarze Löcher kollidieren. Unter den neuen Daten befindet sich das bislang deutlichste Signal einer solchen Verschmelzung. Dadurch war auch die bislang genaueste Peilung möglich, von wo am Himmel diese Gravitationswelle kam. Nach Ansicht der Forschenden markiert der Katalog den Beginn der präzisen Gravitationswellenastronomie, 10 Jahre nach dem ersten experimentellen Nachweis solcher Raumzeitkräuselungen.
Ein Pflaster sendet Ultraschallwellen aus.
Ein Team der University of California in San Diego hat dieses innovative Ultraschallpflaster entwickelt. Damit lässt sich die Gesundheit ungeborener Babys kontinuierlich überwachen. Das weiche Silikonpflaster enthält mehrere winzige Ultraschallwandler. Es wird direkt auf den Bauch der Schwangeren geklebt und ersetzt klassische Ultraschallsonden, die noch von Hand geführt werden müssen. Kontrolliert wird das Gerät mit künstlicher Intelligenz. Selbst wenn sich das Kind bewegt, kann es zum Beispiel die Durchblutung der Nabelschnur zuverlässig im Blick behalten. In einer ersten klinischen Studie mit rund 60 Frauen lieferte das Pflaster ähnlich gute Daten wie herkömmliche Ultraschallgeräte. Das berichten die Forschenden im Fachjournal Nature Biotechnology.
Feuersalamander können leuchten.
Wenn die schwarz-gelben Amphibien mit UV-Licht bestrahlt werden, leuchten ihr Bauch und ihre Flanken türkisblau. Das berichten Forschende aus Spanien und Deutschland im Fachjournal Royal Society Open Science. Hinter diesem Leuchten steckt das Phänomen der sogenannten Biofluoreszenz. Substanzen in der Haut der Salamander wandeln ultraviolettes Licht, das für das menschliche Auge unsichtbar ist, in sichtbares Licht im bläulichen Spektrum um. Wozu das gut ist, ist unklar. Die Forschenden vermuten, dass die Salamander den Leuchteffekt zur Kommunikation nutzen, etwa bei der Partnerwahl. Es könnte sich aber auch um ein Warnsignal gegenüber Fressfeinden handeln. Welcher chemische Stoff genau für das Leuchten sorgt, muss noch untersucht werden.
In China setzten Ärzte bereits vor 600 Jahren lokale Anästhetika ein.
Darauf deuten Rückstände hin, die chinesische Forscher auf einem Chirurgenbesteck aus dem 14. Jahrhundert entdeckt haben. Das Besteck war Grabbeigabe eines bekannten Arztes aus der Zeit der Ming-Dynastie. Auf einer Schere und einer Pinzette fanden sich Spuren von Aconitin, einem pflanzlichen Anästhetikum. Aconitin wird aus dem giftigen Eisenhut gewonnen. Für den sicheren Einsatz sind eine exakte Rezeptur, eine präzise Dosierung und strenge Vorgehensweisen notwendig. Die Forschenden sehen den Fund als Beweis dafür, wie fortgeschritten die chinesische Medizin schon im Mittelalter mit chirurgischer Anästhesie umging.
In Brasilien wird weniger abgeholzt.
Wie das Überwachungsnetzwerk Map Biomass berichtet, ist die im Amazonasgebiet gerodete Fläche im vergangenen Jahr um gut 20% zurückgegangen. Es wurden knapp 985.000 Hektar Wald abgeholzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2019. Als Hauptgrund für den Rückgang nennt Map Biomass schärfere Kontrollen und Sanktionen durch staatliche Behörden. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Naturzerstörung massiv. Fast 99% der Rodungen gehen auf das Konto der Landwirtschaft.
Sternzeit, 27. Mai. Der antike Flug zum Mond. Heute Abend leuchtet der zunehmende Mond nahe dem Stern Spica in der Jungfrau. Noch ist offen, wann wieder Menschen über die Mondoberfläche laufen. Der Traum vom Mond ist keine moderne Entscheidung. Es gab ihn schon in der Antike. Denn bereits im 2. Jahrhundert nach Christus ist die erste Mission zum Mond aufgebrochen. Damals hat Lucianus von Samosata eine fantastische Reise ersonnen. In seinem Werk »Eine wahre Geschichte« hält ein Segelschiff Kurs auf die Meerenge von Gibraltar. Gerade als die Mannschaft die Säulen des Herkules, so die damalige Bezeichnung, passiert, erfasst ein gewaltiger Wasserwirbel das Schiff. Es schleudert immer höher und treibt plötzlich durch den Weltraum. 7 Tage später landet die Mannschaft auf dem Mond. Dort treffen die Seefahrer auf absonderliche Wesen, die sich auf den Kampf mit den Kriegern der Sonne vorbereiten. Mit denen streiten sie erbittert über die Kolonisierung der Venus. Lucianus hatte eine blühende Fantasie, dachte an Leben im Universum und konnte sich Reisen durch das Weltall vorstellen, lange bevor Jules Verne über Expeditionen zum Mond schrieb oder gar die ersten Raketen abhoben. Über sein Leben ist wenig bekannt. Immerhin ist überliefert, dass Lucianus zumeist mit den Mitteln der Satire die gesellschaftlichen Zustände in Ägypten kommentierte, das damals zu Griechenland gehörte. So wurde er wohl zum ersten Science-Fiction-Autoren der Welt. Bis dahin gab es allenfalls Schöpfungsmythen um das Geschehen im Kosmos. Mit Lukianus begann die Raumfahrt, jedenfalls literarisch.
Und mit Arndt Reuning geht Forschung aktuell zu Ende, jedenfalls für heute. Morgen präsentieren wir hier wieder neue Themen aus der Welt der Wissenschaft. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis morgen.